So, guten Morgen. Wir sollten anfangen. Wir hatten uns in der letzten Stunde mit dem Prozess der Fettsäure-Biosynthese beschäftigt. Das würden wir heute abschließen und uns dann mit dem Stoffwechsel eines anderen wichtigen Elementes befassen, nämlich dem Stickstoffstoffwechsel. Und das ist auch dann das letzte Kapitel dieser Biochemie-Vorlesung. Zunächst nochmal zur Wiederholung zur Fettsäure-Biosynthese. Wir hatten gesehen, dass die Fettsäure-Biosynthese räumlich vom Fettsäureabbau getrennt ist. Beide Wege, der Abbauweg und der Aufbauweg, sind sowohl durch Kompartimentierung als auch durch die Benutzung unterschiedlicher Kofaktoren, wie zum Beispiel NADPH in der Fettsäure-Biosynthese und NAD in Fettsäureverbrennung getrennt, reguliert und voneinander separiert. Wir hatten gesehen, dass man für die Fettsäure-Biosynthese im Wesentlichen zwei Grundbausteine braucht. Das eine ist das Acetyl-Coenzym A und das andere ist das NADPH als Reduktionsäquivalent. Das Acetyl-Coenzym A wird im Wesentlichen erzeugt aus Pyruvat in den Mitochondrien, wird dann in das Zytosol transportiert, wo die Fettsäure-Biosynthese stattfindet, und NADPH, das Reduktionsäquivalent, wird aus NADH erzeugt in einem Prozess, der mit dem Transport von Acetyl-Coenzym A aus den Mitochondrien direkt gekoppelt ist. Wir hatten dann gesehen, dass die Fettsäure-Biosynthese beginnt mit einem irreversiblen, ja? Zu welcher? Ja? Da könnten Sie recht haben, oder? Aber braucht man das Wasser nicht für die ATP-Spaltung? Ja, aber dann müsste ja auch das Vorkommen. Okay. Ich schaue nochmal genau nach, aber Sie könnten recht haben. Ne? Okay, also in diesem ersten Schritt der Fettsäure-Biosynthese haben wir einen irreversiblen Schritt. Und der erste Schritt ist quasi die Aktivierung dieses Bausteins Acetyl-Coenzym A durch Einführung einer reaktiven Abgangsgruppe, nämlich einer Carboxylatgruppe. Und das wird vermittelt durch die Energie aus der ATP-Hydrolyse. Also ATP aktiviert Hydrogencarbonat. Es gibt ein energiereiches Carboxyphosphat-Intermediat und das kann dann auf Malonyl-Coenzym A übertragen werden, und dieser Schritt wird reguliert einerseits durch wichtige Hormone, wie zum Beispiel Insulin, das diesen Schritt aktiviert, und gehemmt durch Hormone wie Glucagon und Adrenalin, die diesen Schritt verhindern und dafür sorgen, dass Acetyl-Coenzym A direkt zur Energiegewinnung zur Verfügung steht und nicht in die Fettsäure Biosynthese geht, also in die Speicherung von Energie. Wir hatten dann gesehen, dass der Fettsäureaufbau in einem schrittweisen Prozess erfolgt, der formale Ähnlichkeiten hat zu Reaktionsschritten in der Fettsäureverbrennung, aber wie gesagt andere Kofaktoren benutzt. Zunächst wird ein Molekül Acetyl-Coenzym A und ein Molekül Malonyl-Coenzym A umgewandelt durch eine Gruppenübertragung, sodass der Acetylrest jetzt an einen Makro-Kofaktor gekoppelt ist, das Acetyl-Carrier-Protein, der dieselbe prosthetische Gruppe trägt wie das Coenzym A, aber wie gesagt jetzt gekoppelt an ein Protein. Das gleiche passiert mit dem Malonyl-Coenzym A, das heißt, der Malonylrest wird weitergegeben auf dieses Acetyl-Carrier-Protein und es entsteht Malonyl-ACP und damit kann die Kettenverlängerung beginnen. Es kommt zunächst zu einer Kondensationsreaktion, die dadurch angetrieben wird, dass diese CC-Bindung durch die Anwesenheit dieser Carboxylatgruppe jetzt reaktiv wird. Es wird CO2 abgespalten und es entsteht ein C4-Kohlenstoffkörper, Acetoacetyl-ACP, der weiterhin an das Acyl-Carrier-Protein gekoppelt ist. Diese Verbindung wird jetzt reduziert unter Verbrauch von NADPH. Es entsteht ein Hydroxybutyryl-Intermediat, der diese Ketogruppe zunächst in eine OH-Gruppe umgewandelt wird. Dann kommt es zur Abspaltung von Wasser, einer Dehydratisierung. Es wird eine Doppelbindung eingeführt zwischen dem Alpha- und dem Beta-Kohlenstoffatom dieser Kette. Diese Doppelbindung wird dann in einem zweiten Schritt nochmal reduziert, wiederum unter Verbrauch von NADPH. Es entsteht eine um 2 Kohlenstoffeinheiten verlängerte Fettsäurekette. In dem Fall, wenn wir über C4 reden, das Butyryl-ACP. Und das Butyryl-ACP wird dann weiter umgesetzt mit einem weiteren Enzym Malonyl-ACP und die Kette wird quasi sukzessive um C2-Einheiten verlängert, bis eine Kettenlänge von C16 erreicht wird. Dann bricht die Synthese ab und einem letzten Schritt wird dann die fertige Fettsäurekette vom Acyl-Carrier-Protein abgespalten durch ein Enzym namens Thiolase, das diesen Thioester hydrolysiert und die Fettsäurekette freisetzt. Das Ganze ist formal eine Umkehrung der Reaktion, die wir bei der Fettsäureverbrennung gesehen haben. Dort fangen wir hier an. Es kommt zunächst zu einer Reduktion, zu einer Wasseranlagerung, zu einer Oxidation, zu einer Wasseranlagerung und zu einer zweiten Oxidation. Das heißt, Sie haben äquivalente Schritte in der Umkehrung, also in der Fettsäureverbrennung. Aber ganz wichtig, hier zum Beispiel entsteht das entgegengesetzte Stereoisomer dieser Verbindung. Das heißt, die Verbindungen können zwischen den beiden Pathways auch nicht ausgetauscht werden. Es werden andere Kofaktoren benötigt, also NADPH statt NAD und FAD. Und deswegen ist diese Umkehrung der Reaktionswege quasi nur formal und hat mit der Reaktivität dieser Kohlenstoffatome zu tun. Okay. Das Ganze erfolgt in einem Multi-Enzym-Komplex in Bakterien. Dieser Multi-Enzym-Komplex hat die Funktion, dass die Zwischenprodukte der einzelnen Reaktionsschritte untereinander weitergegeben werden, ohne dass sie durch die Zelle diffundieren müssen. In höheren Eukaryoten ist dieser Multi-Enzym-Komplex jetzt nicht ein nicht kovalenter Komplex verschiedener Proteine, sondern es sind alle 7 katalytischen Zentren für diese Reaktion auf einer einzigen Polypeptidkette lokalisiert und von diesem Multi-Enzym, das jetzt ein einzelnes Protein ist, lagern sich entweder 2 im Fall der höheren Eukaryoten oder 6 im Fall der Hefen zusammen und bilden Partikel von sehr hoher Masse, also ungefähr 2,5 Megadalton Komplexe und innerhalb dieser langen Proteinkette gibt es verschiedene Domänen, die verschiedene Teilschritte dieser Reaktion katalysieren. Es gibt also eine Domäne, die sowohl für die Kondensationsreaktion zuständig ist, als auch für den Transfer des Malonylrestes vom Coenzym A auf das Acyl-Carrier-Protein oder des Acetyl-Coenzym As auf das Acyl-Carrier-Protein. Es gibt ein Modul mit 4 verschiedenen katalytischen Aktivitäten. Das ist die Ketoacylreduktase, das ist die Enoylreduktase und die Dehydratase. Und dann gibt es dann eine Domäne, die dem Acyl-Carrier-Protein entspricht. Also in Bakterien ist das ein kleines lösliches Protein. Hier ist es Teil dieser langen Peptidkette, das quasi zwischen den verschiedenen aktiven Zentren wandern kann. Und dann gibt es eine Thiolase-Domäne, die mit der Freisetzung dieser Fettsäurekette zu tun hatte. Bei der Katalyse werden Substrate in diesem Dimer weitergegeben von einem Monomer auf das andere. Das heißt, die beiden Monomere sind miteinander verknüpft und auch räumlich so benachbart, dass quasi das an das Acylcarrier-Protein der einen Peptidkette geknüpfte Substrat mit der mit dem Kondensierungsenzym der zweiten Kette direkt reagieren kann und hier oben quasi genau andersrum, und dann kann diese wachsende Peptidkette quasi, diese wachsende Fettsäurekette quasi zwischen den einzelnen aktiven Zentren weitergegeben werden und wird dann quasi schrittweise umgesetzt. Und das ist eine sehr effiziente Art und Weise, diese Multischrittreaktion so durchzuführen, dass nicht irgendwann die Zwischenprodukte verloren gehen und man also einen sehr effektiven Umsatz hat in diesem Multienzym-Komplex mit dann insgesamt 14 aktiven Zentren. Ne? Das Ganze ist nochmal schematisch verdeutlicht in der nächsten Folie. Blau ist in dem Fall die eine Untereinheit, gelb ist die andere Untereinheit. Wir starten in einer Situation, auf der bereits auf das kondensierende Enzym der einen Kette ein Acetyl-Coenzym A-Rest sich befindet. Dann gibt es auf dem Acyl-Carrier-Protein der zweiten Untereinheit den Malonyl-Rest. Es kommt dann zur Kondensationsreaktion und der Abspaltung von CO2, wie wir das eben gesehen haben. Und es entsteht eine Acetoacetylgruppe auf dem Acyl-Carrier-Protein der gelben Untereinheit. Die wird jetzt weitergegeben durch die aktiven Zentren dieser gelben Untereinheit, nämlich die modifizierenden Reaktionszentren, also die Reduktasen und die Dehydratasen. Es entsteht letztendlich der ACP-Butyrylrest. Und dann gibt es eine Reaktion, die wird auch als Translokation bezeichnet, wo dieser Butyrylrest wieder zurücktransferiert wird auf das Condensing-Enzym der ersten Untereinheit. Und dieses gelbe ACP-Protein wird neu geladen mit einem weiteren Malonylrest. Und die Reaktion geht weiter mit der Kettenverlängerung. Das heißt, hier haben wir einen Ping-Pong-Mechanismus quasi in der Substratweitergabe von einer Untereinheit, von dem ACP der einen Untereinheit auf das Condensing-Enzym der anderen Untereinheit. Und natürlich symmetrie-related passiert das Ganze auf der anderen Seite auch. Und dadurch funktioniert diese Fettsäuresynthetase in einer sehr effektiven Art und Weise. Das Ganze kann man sich auch visualisieren durch die Röntgenkristallstruktur dieses riesigen Enzyms. Die wurde erst vor wenigen Jahren, 2007, gelöst, weil eben dieses Enzym so riesig ist. Und die ist hier gezeigt. Wir hatten schon darüber geredet, dass es eine Domäne gibt, die alle modifizierenden Aktivitäten beinhaltet, also die Dehydratase und die beiden Reduktasen. Das ist dann auch in der Raumstruktur wiedergespiegelt. Das ist hier diese obere Domäne. Das Ganze ist, wie gesagt, ein Dimer. Also hier sehen Sie an den Farben immer, das ist die gelbe Untereinheit des ersten Dimers. Hier hinten ist die gelbe Untereinheit des zweiten Dimers. Violett und Violett. Und hier jeweils die grünen Teile. Die Symmetrieachse ist hier. Und hier unten gibt es den zweiten Part. Das ist der Part mit dem Condensing-Enzym. Davon gibt es auch zwei Kopien in Rot, und die Malonyl- und Acetyl-Transfer-Aktivitäten. Was man in dieser Röntgenstruktur nicht sieht, ist das Acyl-Carrier-Protein. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil wir hatten gesagt, das Acyl-Carrier-Protein muss für die Funktion der Fettsäuresynthase zwischen den einzelnen aktiven Zentren hin und her wandern. Das heißt, das ist auch im Kristall, in der Kristallstruktur nicht streng lokalisiert an einer Stelle, und deswegen kann man es in der Kristallstruktur selber nicht sehen, weil es nämlich zwischen diesen aktiven Zentren hin und her wandert. Das heißt, es liegt in verschiedenen Konformationen vor, und damit ist es in der Kristallstruktur im Wesentlichen unsichtbar, weil es so dynamisch ist und zwischen den verschiedenen Active Sites quasi hin und her wandern muss. Die Lage der verschiedenen Active Sites ist einfach nochmal im nächsten Bild gezeigt. Man hat eine ungefähre Idee, wo sich dieses Acyl-Carrier-Protein befinden könnte, weil man ungefähr weiß, wie lang die Peptid-Linker sind zwischen dem Rest des Proteins und diesem Acyl-Carrier-Protein. Das heißt, es wird von zwei Seiten festgehalten und kann sich quasi durch diesen sogenannten Reaction-Cleft, also durch diese Einbuchtung, die alle aktiven Zentren enthält, hin und her bewegen und durch die Länge des Linkers quasi alle benötigten aktiven Zentren auch erreichen. Das heißt, das hüpft von hier nach hier, nach hier, nach hier und ist deswegen nicht zu sehen. Und das Gleiche gilt für die Thioesterase, die ebenfalls mobil ist. Vielleicht nochmal zur Wiederholung, die aktiven Zentren, die Enoylreduktase, die die Doppelbindung reduziert, die Ketoacylreduktase, die die Hydroxygruppe einführt und die Dehydratase, die für die Wasserabspaltung zuständig ist. Dann haben Sie nochmal die drei modifizierenden Reaktionsschritte und hier die enzymatische Aktivität, die dafür sorgt, dass aus Malonyl-CoA der Rest auf das ACP-Protein übertragen wird und aus Acetyl-CoA Acetyl-ACP wird. Das heißt, hier gibt es auch noch eine weitere Kopie des Acyl-Carrier-Proteins, die sich hier durch diesen Cleft quasi bewegen kann. Das heißt, auch in der Raumstruktur, also in der 3D-Struktur dieses Enzyms, ist quasi die Verbindung zwischen den verschiedenen Active Sites wiedergespiegelt, sodass die Substrate sehr effektiv zwischen diesen unterschiedlichen Active Sites weitergegeben werden können. Ne? Okay, im letzten Schritt der Fettsäure, also nicht mehr der Fettsäurebiosynthese, müssen die entstandenen Fettsäuren jetzt verarbeitet werden, entweder zu Speicherlipiden, also Triacylglycerin, den neutralen Speicherfetten, oder zu anderen funktionellen Fettsäuren, die zum Beispiel als Signalmoleküle benötigt werden. Und dazu müssen sie natürlich auf Glycerolreste oder auf andere Reste transferiert werden. Und das wollen wir uns jetzt ganz kurz anschauen, gar nicht so sehr im Detail. Das Ganze passiert normalerweise im endoplasmatischen Retikulum. Dort werden quasi Fette synthetisiert, beziehungsweise Triacylglycerine. Und dafür gibt es zwei Ausgangsverbindungen, die Sie auch alle schon kennen. Das ist einmal das Dihydroxyacetonphosphat, das Sie aus der Glykolyse kennen, und dann das Glycerol-3-Phosphat. Und beide können als Ausgangsstoffe für die Synthese von Triacylglycerin dienen. Was man dann natürlich noch braucht, ist die Fettsäure. Und man braucht sie wieder in aktivierter Form. Das heißt, in diesem Fall wieder als Acyl-Coenzym A. Das heißt, als Coenzym A gebundene Fettsäure über diesen reaktiven Thioester müssen die Fettsäuren vorliegen, damit sie jetzt für die Biosynthese von Triacylglycerin benötigt werden kann. Und dann gibt es, wie gesagt, zwei mögliche Reaktionswege. Der erste startet vom Dihydroxyacetonphosphat und man erhält im ersten Schritt eine Verbindung, die heißt Acyl-Dihydroxyacetonphosphat. Das heißt, eine OH-Gruppe oder die einzige OH-Gruppe des Dihydroxyacetonphosphats wird jetzt verestert mit der Fettsäure unter gleichzeitiger Spaltung dieses Thioesters. Das ist eine Reaktion, die ist energetisch nicht besonders aufwendig, weil wir haben einen Thioester, der in einen Ester übergeht. Und hier haben wir quasi schon die aktivierte Form die reaktive Form der Fettsäure. Und das Dihydroxyacetonphosphat wird im nächsten Schritt reduziert zu einem, also diese Ketogruppe wird zu einer OH-Gruppe und es entsteht im ersten Schritt etwas, das heißt Lysophosphatidic Acid. Das heißt, es ist ein Glycerinphosphat mit einer einzelnen Fettsäurekette und diese Verbindung selber sind ganz wichtige Signalmoleküle bereits und werden zum Teil dann weiter umgesetzt, aber zum Teil auch direkt als Signalmoleküle verwendet und zum Teil auch in Membranen eingebaut. Der alternative Weg beginnt mit der Reduktion von Dehydroxyacetonphosphat über ein Enzym, das Sie auch schon kennen, die Glycerol-3-Phosphat-Dehydrogenase und der Verbrauch von NADH. Es entsteht NAD. Wir halten das Glycerol-3-Phosphat. Da hatten wir schon eine zytosolische und eine membrangebundene Form gesehen von diesem Enzym. Und das Glycerol-3-Phosphat wird dann in einer ähnlichen Reaktion ebenfalls zu dieser Lysophosphatidic Acid umgesetzt. Das heißt, am Ende steht das gleiche Produkt. Wichtig ist, einmal wird hier NADH verbraucht. Das heißt, dieser Weg wird beschritten, wenn gerade viel Energie zur Verfügung steht. NADPH wird hier verbraucht. Das heißt, dieser Weg wird beschritten, wenn sehr viele Reduktionsäquivalente in der Zelle zur Verfügung sind. Diese Lysophosphatsäure wird dann einfach weiter verestert. Wir haben hier noch eine freie OH-Gruppe. Da kann dann die nächste Fettsäure angreifen. Dann erhält man eine Verbindung, die heißt Phosphatidic Acid. Das sind auch Signalmoleküle. Und im letzten Schritt kann dann diese Phosphatgruppe abgespalten werden und durch einen Fettsäurerest ersetzt werden. Und dann hätte man also ein neutrales Triacylglycerin als neutrales Speicherfett. Das heißt, hier verzweigen sich ganz viele Wege der Biosynthese von Fetten, entweder in Richtung neutrale Speicherfette oder in Richtung Membrankomponenten und Signalmoleküle. Okay, hier das Ganze nochmal im Überblick, der gesamte Fettsäurestoffwechsel. Wir fangen also an mit den neutralen Speicherfetten, die Triacylglycerine, die zunächst in die Fettsäuren und Glycerol gespalten werden. Zum Teil werden sie auch nur umgebaut und direkt in Membranlipide verwandelt. Membranlipide können außer Glycerol natürlich noch andere Kopfgruppen haben. Es gibt da alle möglichen Varianten, zum Beispiel haben Sie vielleicht schon von Inositol gehört. Oder diverse Zucker. Jedenfalls gibt es da also einen ganzen Zoo von Fetten, die in die Membran eingebaut werden und Fettsäuren verschiedener Kettenlänge enthalten können. Ne? Zum Teil werden die auch einfach weiter transportiert und gleich wieder in Triacylglycerine umgewandelt und gespeichert. Ne? Dann können diese freien Fettsäuren, wie wir gesehen haben, mit sehr hohen ATP-Ausbeuten zur Energiegewinnung eingesetzt werden über den Prozess der Beta-Oxidation. Am Ende dieser Beta-Oxidation stehen als Hauptprodukt das Acetyl-Coenzym A und natürlich fallen energiereiche Elektronen an in der Form von FADH2 und NADH plus H+, die dann in die Elektronentransportkette übergehen. Acetyl-Coenzym A selber kann dann komplett verbrannt werden zu Kohlendioxid und Wasser im Citratzyklus. Wenn genügend Oxalacetat zur Verfügung steht, durchläuft dieses Acetyl-Coenzym A den Citratzyklus und die Energie wird wiederum für die oxidative Phosphorylierung aufgebracht. Alternativ kann Acetyl-CoA umgewandelt werden in Transport- und Speicherformen von Energie, die an andere Gewebe weitergegeben werden, zum Beispiel an den Herzmuskel, zum Beispiel an das Gehirn unter bestimmten Bedingungen in der Form dieser Ketonkörper. Das war das Acetoacetat und das Aceton zum Beispiel, die diese Ketonkörper bilden, die dann durch das Blut transportiert werden zu Geweben, die gerade sehr viel Energie benötigen. Alternativ wird Acetyl-Coenzym A zum Beispiel benötigt für die Biosynthese von Cholesterol, ein weiterer Membranbestandteil und sollte es nötig sein oder angemessen sein, die Energie im Acetyl-CoA nicht direkt zu verbrauchen, sondern weiter zu speichern, kann Acetyl-CoA auch als Startprodukt der Fettsäure-Biosynthese dienen. Die hatten wir uns gerade angeschaut. Das ist jetzt ein energieverbrauchender Prozess, der außerdem Reduktionsäquivalente verbraucht. Die Reduktionsäquivalente kommen entweder aus dem Pentosephosphatweg, über den wir schon länger geredet haben, oder sie werden direkt erzeugt aus NADH beim Transport von Acetyl-Coenzym A aus der mitochondrialen Matrix. Und dann kommt es also zur Fettsäurebiosynthese und die neu gebildeten Fettsäuren selber werden, wie gesagt, wieder einmal gebraucht als Bausteine für die Biosynthese von Membranen, als Bausteine für Signalmoleküle oder werden dann gespeichert als Energievorrat in der Form der neutralen Speicherfette und wir sind quasi wieder hier oben. Das quasi als Gesamtüberblick der Fettsäurebiosynthese. Für das nächste Mal würden wir es wieder so machen, dass ich am Anfang der nächsten Stunde einfach nochmal einige der älteren Klausurfragen bespreche zum Komplex Pentose-Phosphatweg und zum Komplex Fettsäurestoffwechsel. Also wenn Sie da Fragen haben, bereiten Sie sich bitte darauf vor. Und ansonsten würden wir uns also diese Klausurfragen in der Richtung nochmal anschauen. Gut, damit verlassen wir jetzt einmal den Fettsäurestoffwechsel und andererseits den Stoffwechsel der Kohlenstoffverbindungen und kommen zu einem anderen Abschnitt, der ebenfalls sehr wichtig ist im Stoffwechsel. Sie alle wissen, dass organisches, organismisches Leben nicht nur auf Kohlenstoff beruht, sondern es gibt ein zweites extrem wichtiges Element, das ein ganz wichtiger Bestandteil aller Biomoleküle ist, und das ist Stickstoff. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen über Stickstoffstoffwechsel reden. Stickstoff ist, wie gesagt, ein Bestandteil aller Proteine, aller Aminosäuren. Deswegen heißen die auch Aminosäuren, weil da Stickstoff drin ist. Es ist Bestandteil der DNA- und RNA-Bausteine. Das heißt, es ist ein komplett unverzichtbares Element für lebende Systeme. Und der Stickstoffstoffwechsel kann manchmal sehr drastische Konsequenzen haben. Und eine dieser Konsequenzen ist hier gezeigt. Das ist ein Vogelfelsen in der Nähe von Peru auf einer dieser Vogelinseln. Das sind im Wesentlichen eine Kolonie von Albatrossen und durch ihren Stickstoffstoffwechsel haben sie diese Insel im Wesentlichen unter einer Schicht von Guano begraben. Guano ist eine Stickstoffverbindung. Was es genau ist, sehen wir in der nächsten Folie. Im Wesentlichen ist es sehr viel Harnsäure. Das heißt, die gesamte Insel oder die gesamte Oberfläche dieser Insel ist also ein Produkt des Stickstoffstoffwechsels dieser Vögel. Guano war lange Zeit ein ganz wichtiger Rohstoff, das heißt, es wurde industriell abgebaut zur Düngemittelproduktion. Als der Prozess der Stickstofffixierung nach dem Haber-Bosch-Verfahren noch nicht bekannt war, war Guano im Wesentlichen die einzige Stickstoffquelle für Düngemittel. Um solche Inseln und die Ausbeutung ihrer Guano-Vorkommen wurden zum Teil auch richtige Kriege geführt. Also Stickstoffstoffwechsel ist ein wichtiger Prozess mit oft drastischen Konsequenzen. Und das wichtigste Produkt, wie gesagt in diesem Fall, ist also diese Endverbindung, das ist die sogenannte Harnsäure, der hauptsächliche Bestandteil der Ausscheidung dieser Vögel. Das ist hier gezeigt, das ist ein Purin-Derivat. Das heißt, Purine sind diese zwei Ringverbindungen mit vier Stickstoffatomen, die auch in DNA- und RNA-Bausteinen vorkommen. Das heißt, diese Ringstruktur können Sie sich schon generell mal merken, die wird Ihnen immer wieder unterkommen. Und in dieser Form der Harnsäure sind quasi alle Kohlenstoffatome dieser Verbindung extrem hoch oxidiert. Das heißt, das ist ein Abbauprodukt, die Energie, die in dieser die in den Ausgangsprodukten steckt, ist bereits freigesetzt und deswegen ist es dieses Abbauprodukt, das am Ende des Stickstoffstoffwechsels der Vögel steht. Okay. Harnsäure ist nicht das einzige Endprodukt des Stoffwechsels, das in der Natur vorkommt. Ganz im Gegenteil, also Harnsäure ist im Wesentlichen beschränkt auf Vögel und Reptilien. Das heißt, diese beiden Organismengruppen, die natürlich evolutionär auch eng verwandt sind, haben also gemeinsam auch die Harnsäure als Endprodukt ihres Stoffwechsels. Ich weiß nicht, wer von Ihnen zum Beispiel Schlangen hält. Der kennt das vielleicht. Schlangen haben also nicht nur die normalen Ausscheidungen mit den Abbauprodukten ihres Stoffwechsels, sondern sie scheiden auch ab und zu richtige Kugeln aus Harnsäure aus, wo die Harnsäure kristallisiert ist und würgen quasi diese Kugeln aus als Ende ihres Stickstoffstoffwechselprozesses. Ne? Säugetiere, die meisten Landwirbeltiere, haben ein anderes Endprodukt des Stickstoffstoffwechsels. Das ist der Harnstoff. Eine noch einfachere Verbindung, die ist hier gezeigt, also ein Kohlendioxid, eine Ketogruppe, zwei Aminogruppen. Unter anderem haben auch Haie das als Endprodukt. Und Harnstoff hat in der Geschichte der Biologie und der Chemie eine sehr wichtige Rolle gespielt. Also Harnstoff war schon seit langer Zeit bekannt, quasi als Produkt, als organisches Ausscheidungsprodukt von Tieren. Und am Beginn des 19. Jahrhunderts hat Friedrich Wöhler gezeigt, dass man diesen Harnstoff auch chemisch herstellen kann. Und das war einerseits der Beginn der organischen Chemie und andererseits aber auch die Realisierung, dass an organischen Verbindungen, also an Verbindungen, die man in lebenden Organismen findet, eigentlich nichts Besonderes ist, sondern dass man diese auch mit ganz normalen chemischen Methoden herstellen und untersuchen kann und dass deswegen die organische Chemie auch hilft, Biologie zu verstehen und quasi der Anfang eigentlich der Biochemie. Es gibt noch ein drittes Endprodukt des Stickstoffstoffwechsels, das findet man insbesondere bei Fischen und anderen wasserlebenden Tieren, das ist Ammoniak und beziehungsweise in der Form des Ammoniumions. Das ist natürlich extrem wasserlöslich. Es wäre prinzipiell im Körper eine sehr giftige Verbindung. Also Ammoniak sollte sich in ihren Geweben nicht unbedingt anreichern, aber diese wasserlebenden Tiere können damit umgehen, weil das natürlich sehr gut wasserlöslich ist und sehr einfach in die Umgebung abzugeben ist. Aber das sind im Wesentlichen die drei wichtigsten Endprodukte des Stickstoffstoffwechsels bzw. des Abbaus der Aminosäuren. Ne? Die Ausgangsverbindung für den Stickstoffstoffwechsel ist der dritte wichtige Bestandteil ihrer Nahrung, neben Kohlenhydraten und neben Fetten. Und zwar sind das die Aminosäuren. Sie alle wissen, dass was immer Sie aufnehmen als Nahrung enthält wahrscheinlich einen bestimmten Anteil an Proteinen. Proteine bestehen aus vielen Aminosäuren und diese Proteine können natürlich einerseits als Energiespeicher dienen, dann werden sie komplett in die Aminosäuren zerlegt und diese Aminosäuren werden quasi abgebaut zum Beispiel zum Harnstoff und ihre Kohlenstoffskelette werden ebenfalls verwertet im Stoffwechsel. Der andere Weg ist, dass die Aminosäuren, die sie aus den Nahrungsproteinen erhalten, einfach wiederverwenden für die körpereigene Proteinbiosynthese als Bausteine. Aber wenn Sie mehr Proteine zu sich nehmen, als Sie quasi neu synthetisieren müssen, sind diese überschüssigen Aminosäuren ganz normale Brennstoffmoleküle für den Körper. Es gibt allerdings ein Problem. Aminosäuren selber kann man nicht speichern. Das heißt, es gibt keine Speicherproteine, so wie es für Glucose als Speicherform Glykogen gibt oder für Fettsäuren als Speicherform die Triacylglycerine. Da gibt es kein identisches Speicherprotein, das gemacht wird, um Aminosäuren zu speichern, sondern diese Aminosäuren müssen relativ gleich verbraucht werden. Und dazu ist es als erstes notwendig, die Alpha-Aminogruppen abzuspalten und wie gesagt in den Stickstoffstoffwechsel einzuschleusen und dann erhalten Sie verschiedenste Arten von Kohlenstoffgerüsten dieser Aminosäuren nach der Abspaltung der Aminogruppe und die können in verschiedene energiereiche Intermediate abgebaut werden. Ein einfaches Produkt, das Sie jetzt auch schon ganz häufig gehört haben, ist natürlich das Acetyl-Coenzym A. Andere Aminosäuren werden abgebaut zum Acetoacetyl-Coenzym A, also ein Ketonkörper-Vorläufer. Andere Aminosäuren werden in Pyruvat abgebaut und dann gibt es eine Reihe von Aminosäuren, die einfach direkt in Intermediate des Citratzykluses umgebaut werden, zum Beispiel Alpha-Ketoglutarat, wie wir auch gleich sehen werden. Ne? Und aus diesen Produkten des Aminosäureabbaus können dann wiederum Fettsäuren, Ketonkörper bzw. Glucose aufgebaut werden, eben aus diesen Aminosäuren und dann entweder gespeichert werden als energiereiche Vorläufer. Das heißt, statt der direkten Speicherung haben wir einen Umbau in speicherbare Verbindungen oder transportiert werden und direkt verbraucht zur Energiegewinnung. Und das wichtigste Organ für den Abbau von Aminosäuren, für den Stickstoffstoffwechsel, ist in dem Fall die Leber in höheren Organismen. Okay, das Ganze ist hier nochmal zusammengefasst. Wir haben also entweder intrazelluläre Proteine, die ihre Arbeit bereits gemacht haben. Proteine altern ja mit der Zeit in der Zelle. Und es gibt einen sehr hohen Turnover an Proteinen in aktiven Zellen. Das heißt, die werden auch irgendwann wieder abgebaut, wenn sie ihre Funktion quasi erfüllt haben oder wenn sie durch die intrazellulären Bedingungen beschädigt worden sind. Wir haben also, und außerdem haben wir Nahrungsproteine. Beide werden in Aminosäuren zerlegt und dann beginnt quasi der Stickstoffwechsel. Zunächst werden aus den Aminosäuren die Aminogruppen entfernt. Diese Aminogruppen können einerseits wieder als Vorläufer verwendet werden für die Biosynthese anderer Verbindungen, unter anderem anderer Aminosäuren. Sie haben 20 verschiedene, wenn die Pools, die im Körper zur Verfügung stehen, quasi nicht den Bedürfnissen entsprechen, können Aminosäuren auch ineinander umgebaut werden. Dann brauchen sie für wachsende Zellen natürlich die Biosynthese von Nukleotiden, die ebenfalls Stickstoff enthalten und sie haben bestimmte biologische Amine, zum Beispiel als Signalmoleküle, zum Beispiel als Bausteine von Zellbestandteilen. Und dort können diese Aminogruppen verwendet werden. Der andere Weg der Verwendung von Aminogruppen besteht darin, sie komplett abzubauen und auszuscheiden, wenn sie zu viel davon haben. Das erfolgt über eine Zwischenverbindung, die einen Stoff namens Carbamoylphosphat involviert. Und dieses Carbamoylphosphat wird in einen Zyklus eingeschleust, der heißt der Harnstoffzyklus nach seinem Endprodukt, dem Harnstoff. Diesen Zyklus werden wir uns natürlich anschauen. Das ist wahrscheinlich der letzte große, wichtige Zyklus, den Sie hier kennenlernen werden. Und Harnstoff wird hier ausgeschieden. Gleichzeitig gibt es hier aus dem Harnstoffzyklus Verbindungswege zum Citratzyklus. Das heißt, hier entstehen Intermediate des Citratzyklus, die dann mit dem Citratzyklus umgesetzt werden. Und das kann hier dann weitergehen, zum Beispiel zur Biosynthese von Glucose oder zum vollständigen Abbau zu Kohlendioxid und Wasser. In den Citratzyklus gehen auch die Kohlenstoffgerüste der Aminosäuren. Es entstehen nach der Abspaltung aus Aminosäuren entstehen eine Reihe von sogenannten Alpha-Ketosäuren und die kennen Sie schon als Intermediate des Citratzyklus. Okay. Das heißt, der Katabolismus der Aminogruppen und der Kohlenstoffgerüste der Aminosäuren erfolgt in zwei separaten Zweigen. Aber diese beiden Wege sind natürlich wie alles im Stoffwechsel miteinander verknüpft, aber hier über einen direkten Verbindungsweg, der die beiden Aminosäuren Aspartat und Arginin beinhaltet. Okay, die erste Reaktion im Abbau der Aminosäuren ist, wie schon gesagt, die Abspaltung von Aminogruppen aus Aminosäuren. Und das erfolgt normalerweise zunächst durch den quasi durch den Umbau verschiedener Aminosäuren ineinander. Und da gibt es zwei zentrale Punkte. Das einmal ist es das Aspartat, das da eine Rolle spielt, und einmal das Glutamat. Ganz generell funktioniert das so, dass man eine Aminosäure als Substrat hat und dann braucht man einen Akzeptor, und das ist eine Alpha-Ketosäure. Also Alpha-Ketosäure, ganz einfach. Und auf diese Alpha-Ketosäuren, die ja zur Verfügung stehen, kann man Aminogruppen relativ einfach übertragen. Das heißt, die Aminosäure ist der Aminogruppendonator und das wäre der Akzeptor in dem Fall. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Enzymen, die heißen entweder Aminotransferasen oder natürlich Transaminasen, weil Aminogruppen übertragen werden, die alle ein gemeinsames Coenzym verwenden. Das ist das Pyridoxalphosphat, über das wir auch noch reden werden. Und wenn man also irgendeine Aminosäure nimmt und als Akzeptorsubstrat das Alpha-Ketoglutarat, enthält man im ersten Schritt quasi Glutamat, also eine weitere Aminosäure, die Sie auch schon kennen, und eine weitere Alpha-Ketosäure, die dann zum Beispiel abgebaut wird. Das heißt, Glutamat ist einer der zentralen Schaltstellen des Aminogruppenstoffwechsels, weil in der Zelle relativ viel Alpha-Ketoglutarat zur Verfügung steht. Es gibt zwei andere wichtige Wege neben dem Glutamat. Das eine ist die Aspartat-Aminotransferase. Die Aspartat-Aminotransferase kann zum Beispiel Ketoglutarat als Substrat verwenden und eine Reaktion katalysieren zwischen Aspartat und Alpha-Ketoglutarat zum Oxalacetat und Glutamat. Das heißt, wenn sehr viel Glutamat zur Verfügung steht und sehr viel Oxalacetat, erhält man Aspartat und Alpha-Ketoglutarat, und unter den entgegengesetzten Umständen geht die Reaktion in diese Richtung. Und die dritte Möglichkeit ist die Alanin-Aminotransferase. Die benutzt Pyruvat, das auch unter bestimmten Umständen sehr häufig ist in der Zelle, und Glutamat. Es entsteht Alanin und Alpha-Ketoglutarat, was wiederum in den Citratzyklus gehen kann. Also beziehungsweise andersrum, wenn sehr viel Alanin zur Verfügung steht, wird die Aminogruppe von Alanin auf das Alpha-Ketoglutarat übertragen und es entsteht Pyruvat, das direkt verwertet werden kann, und Glutamat. Okay, damit würde ich für heute zum Schluss kommen und Ihnen ein schönes Wochenende wünschen.